In der Nacht, bevor Jakob sein Heimatland betrat, kam ein göttlicher Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als dieser Mann Jakob nicht besiegen konnte, berührte er dessen Hüftschale und renkte ihm die Hüfte aus. Aufgrund dieser Verletzung hinkte Jakob sein ganzes Leben lang. 1. Mose 32, Vers 32. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pneuel vorüberkam, und er hinkte an seiner Hüfte. Isaaks Sohn wollte den Mann nur dann gehen lassen, wenn er von ihm zuvor gesegnet werden würde. Schließlich gab ihm der göttliche Mann einen neuen Namen. Jakob sollte fortan Israel heißen, was so viel wie »Es fürstet El, es kämpft El« bedeutet. Jakob fragte den Mann nach dessen Namen, aber der Unbekannte wollte ihn ihm nicht mitteilen. 1. Mose 32, 30. Und Jakob fragte und sagte, »Teile mir doch deinen Namen mit.« Er aber sagte, »Warum fragst du denn nach meinem Namen?« Und er segnete ihn dort. Bei Anbruch des Morgens nannte Jakob den Ort Pniel, was mit Angesicht Els übersetzt werden kann, denn ich sah einen Elohim Angesicht zu Angesicht und meine Seele wurde überschattet. Gemäß Richter 8,8 kann Pniel auch mit Pnuel wiedergegeben werden, was mit »Wendet euch zu dem El« zu übersetzen ist. 1. Mose 32, 31. Und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Dadurch, dass der Himmel in Offenbarung 19,11 geöffnet ist, kann man Jesus auf einem weißen Pferd sitzen sehen. Seine Augen sind Feuerflammen. Auf seinem Haupt sind viele Diademe gesetzt und aus seinem Mund geht eine flinke Klinge heraus. Offenbarung 19, die Verse 12 und 15. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Augen, Haupt und Mund. Das ist das wahre Pniel, das wahre Angesicht Els. Johannes beschreibt das Angesicht Gottes im Angesicht Jesu. Außerdem besitzt der treuer und wahrhaftiger Genannte einen anderen Namen, den er nicht allen enthüllt. Ebenso wie der göttliche Mann, dem Jakob seinen Namen verheimlichte. Warren Gages Gleichsetzung des Angesichts des mit Jakob kämpfenden Gottes mit dem Angesicht Jesu muss trotz und gerade wegen dieser eindeutigen biblischen Analogie angezweifelt werden. Denn es ist höchst fragwürdig, ob der gegen Jakob in Pniel kämpfende wirklich Gott bzw. Jesus gewesen war. Es macht nämlich keinen Sinn, dass sich der Elohim Israels gegen die Rückkehr seines erwählten Sklaven stellte und ihn in Pniel bedrängte, obwohl er ihm im spiegelgleichen Bethel-Geschehen eine sichere Heimkehr zugesichert hatte. Vielmehr ist anzunehmen, dass der wahre Gott mit Jakob im Sinne an seiner Seite gegen Satan vorging, also gegen den Gott Esaus, der in letzterem als böser Geist innewohnte. 1. Mose 33, Vers 10. Jakob aber sagte, »Nicht doch, wenn ich überhaupt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann nimm mein Geschenk aus meiner Hand, denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht, und du hast Gefallen an mir gehabt.« Jahweh kämpfte nicht gegen Jakob, sondern mit ihm gegen Esau und dessen Elohim des Bösen. Dieser Deutungsansatz erklärt die Korrektur der falschen Segnung und Namensgebung Israels durch den tatsächlichen Gott dieses Volkes in 1. Mose 35, 9 und 10, sodass es hier nicht um eine vermeintlich unnötige Wiederholung von 1. Mose 32, Vers 30 geht. Dass der Christus in Offenbarung 19, Vers 12 einen verborgenen Namen hat, bedeutet also nicht, dass er der gegen Jakob kämpfende Göttliche war, der seinen Namen verheimlichte. Es zeigt lediglich, dass er diesbezüglich zum Gott Esaus eine Kontrastparallele bildet, dass angesichts dessen, auf den zu die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen, das wahre Angesicht des Gottes Bethels ist geradezu das Gegenteil des fälschenden Angesichts des Satan-Darstellers Esau. In Offenbarung 19, Vers 19 wendet sich das wesenhafte Angesicht Gottes gegen das Angesicht des Tieres und dessen antichristlichem Streit her. Hier ist die Vollerfüllung des Kampfes Jakobs in Pniel. Offenbarung 19, Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Jesus ist größer als Jakob. Jakobs verrenkte Hüfte wurde ihm zu einem bleibenden Zeugnis seiner Schwäche. Auf dem Gewand und der Hüfte Jesu steht hingegen das Banner der Stärke geschrieben. Hier ist das einzige Vorkommen des Wortes Hüfte im Neuen Testament. Offenbarung 19, Vers 16. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jesus ist deshalb der Regent der Regenten und Herr der Herren, weil er mit den Regenten der Erde ringt und sich gegen sie durchsetzt. Wie bereits im Kapitel Jesus größer als Adam gezeigt, bestätigt der chiastische Zusammenhang zwischen dem Beginn des Johannesevangeliums und dem Ende der Offenbarung die johannäische Adam-Typologie und vervollständigt ihre Einzelheiten. Das gleiche literarische Phänomen ist offenbar in der jakobischen Typologie zu verzeichnen. Irenäus erweitert letztere dadurch, dass er Offenbarung 6, Vers 2 mit Johannes 19 vergleicht, indem er diese beiden konzentrisch zusammenhängenden Textstellen nebeneinander legt, führt er das Thema der den Herrn verachtenden religiösen Führer weiter fort. Hierbei folgt der Kirchenvater dem Muster des älteren Bruders Jakobs, Esau. Irenäus zufolge verlieren die Juden des zweiten Tempels beides, sowohl ihr Geburtsrecht, die Esau-Pharisäer haben ihr Blutgeld, ihr Linsengericht bekommen, als auch ihren Segen. Jakobs Bekenntnis, Esau zu sein, ist eine Golgatha-Darstellung Jesu, denn Esau kann mit Täter übersetzt werden. Ich bin der Täter bedeutet demnach, dass Jesus am Fluchholz zum Täter gemacht wurde, damit wir Gerechtigkeit Gottes werden. Siehe hierzu die den Jakob betreffende Typologie in der Rubrik Gleichnisse. Die Parallele Jesu zum Sohn Isaaks setzt sich am Ende des Johannesevangeliums fort. Als Jakob aus Haran zurückkehrte, hörte er die erschreckende Nachricht, dass ihm sein Bruder Esau mit 400 bewaffneten Männern entgegenkommt. 1. Mose 32, Vers 7. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen, und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Dieses Geschehen entspricht dem Umstand, dass Judas Iskariot von einer Kohorte, gemäß der Davar-Übersetzung Truppe, Soldaten begleitet wurde, um Jesus festzunehmen. Eine Kohorte bestand im Römischen Reich aus ungefähr 400 bewaffneten Männern. Johannes 18, Vers 3. Judas nun holt die Kohorte und die Gerichtsdiener, der hohen Priester und Pharisäer und kommt dahin mit Fackeln und Lampen und Waffen. Die Kunde der heranrückenden Streitkraft verängstigte Jakob und in Furcht davor, Gott könnte ihn in Esaus Hände geben, fing er an zu beten. Nachdem Jakob allein verblieben war, kämpfte er die ganze Nacht über mit dem Gottmenschen in Pniel. 1. Mose 32, die Verse 24 und 25. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Dieses nächtliche Ringen Jakobs mit dem Elohim Esaus entspricht dem Todesringen Jesu im Garten Gethsemane, als er den Vater um Bewahrung anflehte. Jesus focht einen Todeskampf aus, als er dort seiner Anpfahlung, also seiner Kreuzigung, entgegensah. Er war allein, als er Gott inbrünstig darum bat, ihn zu behüten. Da das griechische Wort für Ringer, Agon, Todesringer bedeutet, darf angenommen werden, dass Jesus Gott darum bat, nicht in Gethsemane sterben zu müssen. Dieser Kelch möge von ihm genommen werden, sondern den Willen des Vaters auf Golgotha vollenden zu dürfen. Jesus rang nicht mit dem Gottvater, sondern mit Satan, dem Elohim, also Gott Esaus, der in Gethsemane den großen Hirten der Schafe in den Tod geben wollte. Gemäß Hosea 12, die Verse 4 bis 6, kämpfte auch Jakob nicht gegen Gott, sondern gegen einen Elohim-Engel. Den El-Bet-Els, Yahweh, den Gott der himmlischen Heerscharen, rief Jakob hingegen währenddessen weinend um Gnade und Beistand an. Ebenso wie der Gott Israels auf der Seite Jakobs stand, richtete sich der Gottvater in Gethsemane nicht gegen seinen ihn anflehenden Sohn. Jesus kämpfte mit Gott gegen einen anderen Gott. Lukas 22, 42 bis 44 und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Hosea 12, die Verse 4 bis 6. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und flehte zu ihm. In Bet-El hat er ihn angerufen und dort hat er mit uns geredet. Nämlich der Herr, der Gott der Heerscharen, dessen Gedenkname Herr ist. Nachdem sich Jakob dem göttlichen Mann widersetzt hatte, überquerte er den Jabbok, um seinen ihm fremd gewordenen Bruder zu treffen. Jakob ging für sich vor seiner Familie hinüber, um sich der Gnade Esaus auszuliefern, denn er wollte seine Angehörigen beschützen. 1. Mose 33, Vers 3 in der Schlachterübersetzung. Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich siebenmal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Der Sohn Gottes kam mit seinen Jüngern hinaus. Er überquerte den Wadi, das heißt den Wirbelbach Kidron, der auf Deutsch übersetzt Zeder heißt, zu einem Ort, in welchem er seinen ihm entfremdeten Jünger Judas treffen würde. Johannes 18, die Verse 1 und 2. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Schließlich verließ der Sohn Gottes seine Nachfolger. Er kam heraus, um Judas ganz allein zu begegnen und dadurch seine Jünger zu beschützen. Lasset diese weggehen, heißt es nämlich in Johannes 18, Vers 8. Ich lese Johannes 18, 4 und Vers 8. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Die Synoptiker Matthäus und Markus beschreiben den Judaskuss mit dem Verb kataphileo. Man beachte hier den Begriff herabgeneigt. Dasselbe Wort wird in der Septuaginta in 1. Mose 33,4 für den Kuss Esaus gebraucht. In der Davar-Besetzung heißt es, er, also Esau, fiel an seine, das heißt Jakobs Halsseite, und küsste ihn. Obschon der Kuss des Judas in der synoptischen Tradition bekannt ist, ist er kein Bestandteil der johannäischen Typologie. Matthäus 26,49 in der Davar-Übersetzung. Und sofort zu dem Jesus gekommen, sagte er, freue dich, Rabbi, und herabgeneigt küsste er ihn. 1. Mose 33, Vers 4. Esau aber lief ihm entgegen und umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Obwohl Jakob sein Vaterhaus lediglich mit einem Stock verlassen hatte, kehrte er nun, von Gott reichlich gesegnet, mit zwei Lagern in die Heimat zurück. Sein Stock stellt den Pfahl, also das Kreuz von Golgatha, dar. Jakob Jesus wurde vom Isaak-Gottvater gesegnet, weil er sich ihm gegenüber als Esau, das heißt als Täter, dargestellt und das Gericht getragen hatte. Dieses Geschehen Golgathas war jedoch der Anlass des Weggehens Jakobs gewesen, was im Begriff Stock, Stab angedeutet wird. Im Pfahl von Golgatha, dem Stock des wahren Jakob, liegt der Gnadenreichtum und die gemehrte Nachkommenschaft des in einem spiegelbildlichen Geschehen zurückkehrenden Christus begründet. Die vielen Frauen und Kinder des gesegneten großen Jakob werden in Offenbarung 7 in den Versen 9, 13 und 14 beschrieben. Ich lese aber zuvor in 1. Mose 32, 11. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast, denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Jesaja 53, 10 nach der Zürcher Bibel. Dem Herrn aber gefiel es, ihn mit Krankheit zu schlagen. Wenn du ihn zur Tilgung der Schuld einsetzt, wird er Nachkommen sehen, wird er lange leben und die Sache des Herrn wird Erfolg haben durch ihn. 1. Mose 33, Vers 5. Und er erhob seine Augen und sah die Frauen und die Kinder und sagte, wer sind diese bei dir? Er sagte, die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat. Offenbarung 7, Vers 9, 13 und 14. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. In dieser unvergleichlich größeren Vollerfüllung von 1. Mose 32, 11 werden Juden und Nichtjuden als zwei Lager zusammengeführt und in einer einzigen christlichen Herde kombiniert. Endzeitprophetisch gesehen geht es hier um die entrückte Petrus- und Paulus-Linie der Gemeinde, das heißt um die beiden im Leib des Lammes vereinten Teile der Herrlichkeit Gottes im himmlischen Vaterhaus. Johannes 10, Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht auf diesem Hof sind, und auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Epheser 2, Vers 14 bis 18. Denn er ist unser Friede, er hat die beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt und die zwei, friedenstiftend in sich selbst, zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Der Apostel Johannes möchte dem Leser Jesus als den neuen, viel größeren Jakob vorstellen. Als letzterer nämlich herausging, um Esau zu treffen, tat er dies in der Hoffnung, vor ihm bewahrt zu bleiben. Und dies, obwohl er ihm auf seiner Hüfte hinkend begegnen würde. Hingegen wandte sich Jesus dem Angesicht des Judas im Wissen zu, dass er nicht vor dem Tod bewahrt werden würde. Jesus hatte ebenfalls mit Esau, Judas, Gott gekämpft, jedoch ohne dabei zu hoffen, sein Leben würde auf Golgatha verschont bleiben. Judas Iskariot, sein eigener Verwandter, der ihn ablehnte, lieferte den neuen Jakob dem Tod am Pfahl aus. Judas und Jesus sind beide aus dem Stamm Juda, also gewissermaßen Brüder, was dem typologischen Brüderpaar Esau und Jakob gleicht. Hier sei nochmals betont, dass Jakob nicht mit Gott gerungen hatte, sondern mit dem Gott genannten Engel Esaus, also mit Satan. Um nicht im Garten Gethsemane sterben zu müssen, sondern an dem ihm vorbestimmten Pfahl Golgathas zu gelangen, kämpfte Jesus also ebenfalls mit dem Bösen. Der Herr stritt nicht gegen den Gott Vater, welch eine absurde Idee, sondern gegen den Feind, um auf Golgatha sterben zu dürfen. Der Angriff auf Jesus in Gethsemane war eindeutig dämonischer Natur. Der Kelch, den er nach dem Willen Gottes letztendlich dennoch zu trinken bereit war, war sein Tod in Gethsemane. Jesus erklärte sich mit seinem verfrühten Tod am falschen Ort einverstanden, auch wenn er diese Entscheidung des Vaters nicht begriff und eigentlich erwartete, auf Golgatha sterben zu dürfen, um dort den Plan Gottes zu erfüllen. Seinen Weg nach Golgatha zog der Herr niemals in Zweifel. Diesen Kelch wollte Jesus stets trinken, auch in Gethsemane. Ganz anders als von den meisten Glaubensgeschwistern vertreten, erfolgte der Gebetskampf Jesu also zwar in der Hoffnung, vor dem Tod bewahrt zu bleiben, dies allerdings um seines Opfers auf Golgatha willen. Jesus errang, um am rechten Ort und zur richtigen Zeit sterben zu dürfen. Dies macht seine Herrlichkeit im Vergleich zu Jakob umso größer. Wie die mit Golgatha in Zusammenhang stehende Vision im Buch Offenbarung zeigt, war der Tod Jesu sein größter Sieg. Sein irdisches Opfer ist die spiegelgleiche Grundlage für seinen himmlischen Triumph, wo Jesus auf einem weißen Pferd des Sieges sitzt und seine Hüfte die überwindende Stärke Gottes verkündet. Der Sohn Gottes wird uns hier als der Regent der Regenten und Herr der Herren präsentiert. Das Fazit aus der jakobischen Typologie. Was ist das die Predigt betreffende Thema der Typologie Jakobs? In seiner Vorsehung führte es Gott so, dass dem Jakob die fromme, aber unschöne Lea als Ehefrau zugeführt wurde. Der alte Jakob richtete sich danach, was sein Auge als schön empfand, und setzte all seine Zuneigung auf Rachel, die liebliche und jungfräuliche Tochter Labans. Letztlich teilte sich Jakobs Gunst jedoch zwischen seiner Liebe zu Lea und der Liebe zu Rachel auf. Man kommt zu dem Schluss, dass Jakobs Bigamie das talionische Resultat seines eigenen Betrugs war, als er seines Bruders Segen stahl. Jakob hatte sich aus der Blindheit seines Vaters arglistig einen Vorteil ziehend mit dem Segen seines Bruders bereichert. Denn der jüngere Sohn wurde vor den Älteren gesetzt. Dementsprechend, von Gott aus gesehen, Gleiches mit Gleichem vergeltend, zog Laban aus der nächtlichen Blindheit Jakobs einen Vorteil, um ihm seine ältere Tochter anstelle der jüngeren unterzuschieben und sich dadurch an der gestohlenen Arbeit Jakobs zu bereichern. Die Unterschiebung Leas zeigt sich darin, dass bereits in den 7 Gemeinden Kleinasiens sowohl Leibesglieder der großen Hure Babylon zu finden waren, als auch solche, die den Brautcharakter Rahels besaßen. Die Trennung verläuft also nicht zwischen Judenchristen und nicht beschnittenen Gläubigen, sondern zwischen jenen, die sich in ihrem Tun als babylonisch erweisen, und solchen, die wahrhafte Jünger Jesu sind. Als Folge seiner Verfehlung gegen Isaak waren dem Jakob 2 Frauen gegeben worden. Aber der wahre Jakob, Jesus Christus, ist ohne Sünde. Folglich gab ihm Gott eine ungeteilte Liebe zu einer einzigen Braut. Wegen ihres hurerischen Verhaltens, sie wurde dem Jakob auf diese anrüchige Weise untergeschoben, kann Lea, wie bereits erklärt, als ein Bild der Hure Babylon gedeutet werden. Sie stellt aber auch die zum Glauben an Jesus gekommenen und dadurch geheiligten Juden dar. Mit dem Ziel dieser Reinigung der Unreinen wurde der Heilige, Jesus Christus, auf Golgotha zum Täter, also gewissermaßen zum Esau, das heißt zum Unheiligen gemacht. Siehe hierzu die den Jakob betreffende Typologie in der Rubrik Gleichnisse. Die List des den Teufel darstellenden Laban besteht hingegen darin, die unheilige Tochter als die heilige Braut darzustellen, was, wenn man Lea und Rachel auf das irdische bzw. himmlische Jerusalem deutet, die Endzeitverführung durch die falsche Mitte, also die tragische Annahme der falschen Stadt, andeutet. Diese List Satans ist aber seine Antwort auf Golgatha. Der vorliegende Gedanke ist insofern stimmig, weil die 144.000 aus dem jetzigen irdischen Jerusalem stammen, aber von dort aus als die neue, wesenhafte, himmlische Jerusalem hinausgehen. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen. Durch dieses Hinauskommen aus Babylon erfolgt die von Warren Gage beschriebene Transformation der Herausgerufenen vom Bild der Lea zum Bild der Rachel, endzeitlich. Golgatha stellt die rechtliche Grundlage hierfür dar. Jakob hatte beim Brunnen Harans verweilt, wo er Rachel, die wunderschöne und jungfräuliche Tochter Labans, zum ersten Mal sah. Die Liebe Jesu ist jedoch von Anfang an größer als die des Jakob, denn seine Zuneigung gilt einer einzigen Braut. Seine Liebe verwandelt sie von einer Frau wie Lea, unschön und verlassen, in eine Frau wie Rachel, schön und geliebt. Johannes beschreibt uns diese ungeteilte Liebe Gottes darin, dass Jesus an einem Brunnen saß, ebenso wie es sein Typus Jakob in Padan Aram getan hatte. Der eine, der größer als Jakob ist, saß bei einer Quelle in Samaria. Dort wartete er geduldig, denn seine Braut würde zu ihm kommen. Welche Tochter aus der Stadt Sichar, also Sichem, würde der Gottvater seinem geliebten Sohn geben? Wer würde all die Schönheit und Unschuld Rachels repräsentieren? Welche Frau könnte Rachels Liebreiz so sehr überragen, wie es Jesus in seiner Herrlichkeit Jakob gegenüber tat? Plötzlich kommt sie zur bestimmten Stunde aus der Stadt heraus. Der ganze Himmel hält sich bereit, um ihre Schönheit zu sehen. Aber als sie sie endlich wahrnehmen, staunen alle mit großem Staunen. Johannes 4, Vers 27. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand: Was suchst du? Oder was redest du mit ihr? Die erwartete Braut ist nicht lieblich wie Labans Tochter Rachel, und sie ist mit Sicherheit keine Jungfrau. Sie gehört nicht einmal dem Volk der Juden an. Nichtsdestoweniger empfängt Jesus die Samariterin als eine gute Gabe seines Vaters. Er lässt ihr all seine Zuneigung zukommen und verheißt ihr das Wasser des ewigen Lebens. Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Liebe Jesu verwandelt die abstoßende Untreue der Hure in eine bräutliche Schönheit. Jesus erweist wahrlich eine größere Liebe, als es Jakob tat. Er ist wirklich größer als Jakob.